Hi Diana, am Sonntag ist Wahl und viele von unseren Hörerinnen blicken dieser Wahl mit großer Sorge entgegen, natürlich vor allem aufgrund des Erstarkens der Rechten in Deutschland, mit dem eben so viel einhergeht. Die Leugnung des menschengemachten Klimawandels, offener Rassismus und der zunehmend auch in der bürgerlichen Mitte wieder salonfähig wird, aber eben auch, und hier betrifft es uns ganz direkt, ein erschreckender Backlash in Sachen Frauenfeindlichkeit, Sexismus und Beschwörung einer abstoßenden Maskulinität in den USA gerade vorgetanzt. Ja, alles was immer da war, auch in der bürgerlichen Mitte, kriegt jetzt nochmal einen neuen Drive. Und deshalb habe ich heute eine Frau eingeladen, die in meinen Augen das Buch der Stunde geschrieben hat. Franziska Schutzbach und ihr Buch Die Revolution der Verbundenheit, wie weibliche Solidarität die Gesellschaft verändert. Hör mal rein, was Franziska Schutzbach vorschwebt, ist eine selbstkritische, diverse und streitbare Form von Verbundenheit, die vor allem dadurch freudvoll wird, dass Frauen sich gedanklich herausfordern, inspirieren und ermutigen und nicht einfach nur kritiklos umarmen. Frauen, die ihre Stimme nutzen. In diesem Sinne, gute Wahl.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Franziska Schutzbach, renommierte Schweizer Soziologin, promovierte Geschlechterforscherin, feministische Aktivistin und Mutter von zwei Kindern. Sie war schon mal hier zu Gast mit ihrem unglaublich lesenswerten Buch Die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit. Ja, und heute, anlässlich der Wahl am Sonntag, ein Gespräch mit ihr rund um weibliche Solidarität und Verbundenheit, die wir meiner Meinung nach so dringend brauchen wie lange nicht mehr. Willkommen, Frau Schutzbach, hallo.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, sehr gerne, immer wieder. Sie müssen nur fleißig weiterschreiben. Dann treffen wir uns immer wieder.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Wir haben ja jetzt, habe ich schon eingangs betont, wirklich einen erschreckenden Backlash auch in Sachen offen zur Schau gestellter Maskulinität von einem offen sexistisch auftretenden Präsidenten der USA, mal ganz zu schweigen, aber auch hier in Deutschland natürlich so ein Erstarken der Rechten mit diesen ganzen alten patriarchalen Forderungen über die Rolle der Frau. Und ihr Buch fordert jetzt eine Revolution der Verbundenheit unter Frauen. Und der Untertitel lautet, und das finde ich schon bemerkenswert, wie weibliche Solidarität die Gesellschaft verändert. Also spricht gar nicht im Futur, sondern sagt, es ist schon da. Wo finden Sie denn schon jetzt oder in der Geschichte, ja, Formen der weiblichen Verbundenheit, die Sie für ausbaufähig halten, sage ich mal?
Ich finde es sehr bereichernd, diese Frage zu stellen, und ich habe mich mit ihr eben auf die Spurensuche gemacht, in der Geschichte erstmal, aber auch in der Gegenwart, weil ich bemerkt habe, dass es nicht ausreicht, die Geschichte der Frauen vor allem immer nur als Defizitgeschichte zu erzählen, also immer nur die Geschichte von Diskriminierung, von Unterdrückung zu erzählen, die natürlich auch stimmt. Aber wir vergessen dann gerne, dass eben die Geschichte der Frauen und Frauenbewegungen, der feministischen Bewegungen auch eine großer Erfolge ist. Also die Geschlechterrevolution ist eine der größten Revolutionen überhaupt. Sie ist nur oft sehr unbemerkt vonstatten gegangen. Also weil es eben sehr stark darum ging, auch im Privaten, in den eigenen Betten Dinge zu verändern. Über die Jahrzehnte hinweg waren das oft langfristige Wandel. Und wir können eben sehen, dass dieser Wandel und diese Revolutionen und Veränderungen vor allem dann möglich waren, wenn Frauen bzw. Flinterpersonen sich vernetzt haben, sich zusammengetan haben, eben auch oft über große politische Grenzen hinweg zusammengeschlossen haben. Und das zeige ich also zum Beispiel in den ersten Frauenbewegungen im 18. und 19. Jahrhundert. Da können wir eben sehen, dass Frauen begannen erstmals unabhängig von Männern zu leben in WGs, auch in lesbischen Beziehungen, sich da in Deutschland jetzt mal, wenn wir auf Deutschland gucken, in München und anderen Städten sich Keimzellen des weiblichen Zusammenlebens gebildet haben. Die Anita Augsburg und Lida Heimann sind zwei Beispiele von Frauen, die eben auch in einer lesbischen Beziehung gelebt haben, die eigene Unternehmen gegründet haben, die sich auch ökonomisch unterstützt haben, also eine quasi unter dem Radar eine ganze Frauenkultur sich etabliert hat, wo Frauen eben genau nicht mehr in traditionellen Familien sich aufgeopfert und zur Verfügung gestellt haben, Männern oder der Familie oder dem Staat als Gebärende, sondern sich eigenständig organisiert und gelebt haben. Und manche Chronistinnen sagen tatsächlich, das war die Voraussetzung dafür, dass dann die erste Frauenbewegung entstehen konnte. Also diese weiblichen autonomen Strukturen und Zusammenhänge waren die Keimzelle der ersten Frauenbewegungen. Und das finde ich sehr interessant, dass die Zusammenschlüsse unter Frauen eben dann auch ermöglichen, nicht nur ein freieres Leben, unabhängiger von den patriarchalen Erwartungen und auch mehr Freude und Selbstentfaltung ermöglichen auf einer privaten Ebene, sondern überhaupt die Voraussetzung für die Politisierung sind. Also die Frauen dadurch überhaupt erst den Mut, die Frechheit, die Wut und überhaupt die ausreichende Distanz zu patriarchalen Gesellschaft einnehmen können, um überhaupt einen kritischen Blick drauf zu bekommen, erfordert es eben genau dieses sich Aufhalten in anderen weiblich organisierten Räumen. Und später dann, und dann komme ich auch schon zum Schluss, wir werden ja auch noch Zeit haben, das ausführlicher zu besprechen, später in den 70er Jahren haben wir auch große Zusammenschlüsse unter Frauen, also zum Beispiel die Gründung der Frauenhäuser mit dem Motto Frauen helfen Frauen oder auch die Conscious Raising Groups in den USA, die wirklich sich breit organisiert haben in lokalen Frauengruppen, in denen Frauen sich politisch gebildet haben, in denen sie sich über ihre Alltagsprobleme ausgetauscht haben, in denen sie sich feministisch weitergebildet haben, in denen sie sich auch geholfen haben ökonomisch, zum Beispiel aber auch geholfen haben, wenn eine Frau eine Vergewaltigung zur Anzeige gebracht hat oder eine toxische Beziehung verlassen wollte. Wir haben die Gründung von Frauenverlagen, Frauengesundheitszentren, Frauengenossenschaften. Also wir sehen da eine ganz breite und vielfältige Kultur von weiblicher Selbstorganisierung, die eben oft die Voraussetzung waren, um bestimmte Änderungen in Gang zu bringen.
Naja, und ich habe, so ging es mir jedenfalls beim Lesen, das nochmal aufzuzeigen, gibt eben auch ein anderes Gefühl, wenn man selbst mittendrin steckt. Ja, also entweder ich fühle mich allein im Privaten oder ich sehe, nein, es gab Vorläufer und es gibt eine Traditionslinie, eine Bewegung, in der ich schwimme und nicht ich schwimme allein. Ja, das fand ich schon beim Lesen einen ganz interessanten, wichtigen Nebeneffekt, nicht nur dieses Wissen da zu lesen, sondern eben auch wirklich dadurch zu merken, nein, es ist nicht nur eine Misserfolgsgeschichte, da ist wahnsinnig viel passiert, genau durch diese Form des sich Zusammenfindens.
Das finde ich auch sehr wichtig, dieses sich einsortieren in Traditionslinien oder anzuknüpfen an vergangene Mobilisierungen, Zusammenschlüsse, Veränderungen, progressive Bewegungen. Das hilft, glaube ich, auch dabei, gerade angesichts der aktuellen eben Backlash-Tendenzen, wie Sie es vorher schon genannt haben, nicht in die totale Verzweiflung zu verfallen. Weil dann nämlich klar wird, wenn wir historisch auch uns auskennen, dass es immer schon so war, dass die Geschichte der Menschen eben nie einfach nur von Fortschritt geprägt war, sondern von großen Niederlagen, Rückschlägen, Backlash-Tendenzen. Das war schon immer so, dass oft auch gleichzeitig große Fortschritte errungen wurden und es gleichzeitig immer dann auch zu Niederlagen und Backlash kam. Und auch zu sehen, dass wir eben auch nicht die Ersten sind und die Einzigen, sondern dass wir anknüpfen an eine langfristige Revolution, die eben nicht einfach so in Wellen große Umstürze fabriziert, wie das manchmal so eine vielleicht auch männliche Idee, Vorstellung von Revolutionen ist. Also entweder wir schaffen sofort den riesengroßen Umbruch oder es ist nichts wert, sondern tatsächlich eher auf der Ebene von Mikroveränderungen jahrzehntelang beständig, jahrhundertelang beständig weiter daran arbeitet, dass sich Dinge verändert. Und genau das haben Frauen gemacht mit sehr langem Atem. Also gerade die Geschichte von Anita Augsburg, die dann am Schluss ins Exil musste und von den Nazis verfolgt war und wie sie trotzdem weitergemacht hat, entgegen aller Mehrheitsverhältnisse, entgegen dieser fürchterlichen Entwicklungen weiterhin versucht hat, sich zu engagieren. Also ich finde das extrem ermutigende Beispiele.
Werbung. Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Wenn man jetzt zumindest in meiner Timeline auf Instagram unterwegs ist, dann könnte man den Eindruck gewinnen, das gibt's längst überall, ja? Also weibliches Empowerment, also im Hier und Jetzt meine ich jetzt mal abgesehen von der Geschichte. Gefühl ständig werden einem Posts reingespült, die Frauen Solidarität feiern. Im Vorgespräch benutzten sie einen Ausdruck der Feministin Silvia Bovenschen, die diese Form von Frauensolidarität Kalenderblattbetulichkeit vorwarf. Warum? Was ist damit gemeint? Was ist das Problematische an dieser ja auch gewissermaßen unkritischen Verschwesterungen.
Also es gibt auch eine lange Tradition der Abwertung von Frauenbeziehungen in der Popkultur, aber eben auch in der Philosophiegeschichte. Also Frauenbeziehungen wurden oft als so Kaffeekränzchen-Zusammenhänge verniedlicht oder entwertet. Die männlichen Theoretiker zur Freundschaft wie Aristoteles oder auch Michel de Montaigne haben immer die Männerfreundschaft als den eigentlichen Maßstab von Freundschaft und Beziehung gesetzt und behauptet, dass eben nur aus der Männerfreundschaft heraus wichtige philosophische Ideen oder Kunst oder Kultur entstehen kann, während eben Frauen dazu nicht in der Lage sind, weil sie sind ja auf den Körper reduziert. Sie sind nur so Emotionswesen, die gar keine Subjekte sind und sich dementsprechend auch nicht als Subjekte begegnen können. Aber natürlich ist vor allem die Frauenbeziehung dann auch popkulturell sehr oft dargestellt worden als eine Art Vorstufe zum eigentlichen Ziel für Frauen, nämlich, dass sie in einer heterosexuellen Ehe und Familie
genau.
ihre...
To find Mr. Right, genau.
Ja, genau. Und so werden oft auch Mädchenbeziehungen ja dargestellt oder auch Sex and the City. Da dreht sich dann, obwohl immerhin mal Frauenbeziehungen überhaupt mal im Zentrum stehen, aber die Beziehungen drehen sich sehr oft um Männer und darum, in der Männerwelt reüssieren zu können. Und dem versuche ich etwas entgegenzusetzen im Sinne von, ja, wir sollten versuchen, der weiblichen Beziehung oder Freundschaft einen Eigenwert zu geben und sie aufzuwerten, weil das ist nämlich genau auch das, was für patriarchale Verhältnisse natürlich die Gefahr ist.
Ja.
Starke Frauenbeziehungen sind natürlich die große Gefahr für das Patriarchat, das eben männerbündlerisch funktioniert, das Frauen spaltet und eben genau immer verhindert, dass Frauen sich zusammentun und politische Revolutionen starten. Also es gibt ein großes Interesse seitens der maskulistischen Ordnung, Frauenbeziehungen zu spalten. Und entsprechend ist es eben auch nicht überraschend, dass Frauenbeziehungen dann popkulturell verniedlicht oder abgewertet werden, weil es gibt eine große Angst davor, dass Frauen im Prinzip ähnlich wie jetzt die Männerbündlerei funktioniert, letztlich auch sich gegenseitig Macht, Geld zuschanzen und die Männer einfach außen vor lassen und sich weigern, ihre Care-Arbeit noch zur Verfügung zu stellen in Familien oder Männern. Also das ist ja auch gerade sehr interessant, wie jetzt diese 4B-Bewegung, die ja diese Weigerung proklamieren, also feministische Bewegungen, die zum Streik aufrufen. Man soll sich jetzt weigern, Sex zu haben mit Männern, Kinder zu gebären und wie aggressiv dann darauf reagiert wird, weil das natürlich eine reale Sorge ist, dass Frauen ihre patriarchale Rolle nicht mehr ausfüllen und dann bricht ja was weg, weil wir brauchen ja diese ganze Arbeit von Frauen und ihre Verfügbarkeit, um weiter funktionieren zu können.
Naja, und wie stark das verankert ist, sieht man ja in diesen konzertierten Vergewaltigungen als Kriegswaffe, ne? Also, dass das absolut auf der Agenda ist, auch auf der anderen Seite.
Ja, es wird dann sofort aggressivst darauf reagiert, ja. Ne? Mit Slogans wie Your Body, My Choice, wo dann sofort diese Verfügbarkeitsanspruch Frauen gegenüber sofort ganz direkt wieder formuliert wird, was früher ja noch gesetzlich verankert war, dieser Verfügbarkeitsanspruch.
Genau, das darf man immer nicht vergessen, ne? Das ist ja erst in den 90er Jahren geändert worden, unter anderem die Vergewaltigung in der Ehe.
Genau.
Ja, noch einmal ein Wort zu diesen Netzwerken, von dem Sie auch gerade sprachen. Dieses berufliche Netzwerken, das wird ja oft als so eine weibliche Antwort auf männliches berufliches Netzwerken gesehen, aber Sie wollen eine andere Form des Füreinander-Sorgetragens unter Frauen. Wie sieht die aus?
Also ich will das nicht gegenüberstellen oder gegeneinander ausspielen. Ich finde auch, das berufliche Netzwerken hat natürlich auch feministisch betrachtet sehr viel Wichtigkeit und Bedeutung für Erfolge von Frauen in der Arbeitswelt. Darüber ist einfach auch schon sehr viel geschrieben worden. Es gibt Handlungsanweisungen, wie Frauen sich im Beruf besser vernetzen sollen und was sie da ganz konkret für Organisationsstrukturen aufbauen sollen etc. Und ich wollte eben einfach ein bisschen in eine andere Richtung denken, nämlich eher auch so quasi die Selbsterfüllung in weiblichen Beziehungen auch ins Zentrum rücken. Also eben nicht nur diese Nützlichkeitsorientierung, was bringt mir das jetzt für meine Karriere, sondern eben auch wirklich sich zu fragen, inwiefern sind Beziehungen zu anderen Frauen emanzipierend, emanzipatorisch, inspirierend? Wie kann ich meine eigene Persönlichkeit auf eine ganz andere Weise weiterentwickeln, als eben, ja, zum Beispiel in der heterosexuellen Beziehung wird von Frauen eben immer noch stark erwartet, dass sie sich selbst aufgeben als Subjekte oder so quasi sich aufopfern für Familie etc. Das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht, dass es nicht auch mittlerweile natürlich auch heterosexuelle Paarbeziehungen gibt, die durchaus gleichberechtigt sind und wo Frauen sich dann nicht so sehr selbst aufgeben müssen. Aber im Prinzip berichten viele Frauen schon immer noch genau davon, dass irgendwie die Kultur der Anforderungen Frauen gegenüber ist, im Prinzip ihre eigenen Bedürfnisse und ihre Beziehungsfähigkeit eben dann allein dieser den Kindern und der Familie zur Verfügung zu stellen. Und da hat mich einfach interessiert, was können Frauen einander denn aber geben und eben jenseits jetzt nur von Nützlichkeitsbeziehungen, sondern eben auch sich politisieren lassen, sich anregen lassen, aber auch sich irritieren lassen.
Durch Andersartigkeit auch, ne? Da kommen wir auch gleich noch zu, ne? Wie divers sollte auch diese Verbundenheit sein?
Ja, also ich tauche da ja auch ein in die Briefkultur des 18., 19. Jahrhunderts. Ein riesengroßer Schatz von Frauenbrieffreundschaften, zum Beispiel der 30-jährige Briefaustausch zwischen Rahel Varnhagen und Pauline Wiesel, zwei Frauen, die wirklich sich in diesem Briefaustausch, obwohl Frauen zu dieser Zeit ja wirklich noch keine Rechte hatten, sich gegenseitig Freiheit und Träume ermöglichen, aneinander wachsen, sich streiten, aber eben auch ihre Persönlichkeit weiterentwickeln, sich eigentlich zu Subjekten machen, gerade auch, weil sie Differente bleiben in dieser Beziehung und eben kein totales Harmoniekonstrukt in dieser Freundschaft hergestellt wird. Also so im Sinne von Simone Weil, die das auch mal wunderschön ausgedrückt hat, dass wir versuchen müssen, den Abstand zu mögen zwischen uns selbst und denen, die wir lieben, weil erst der Abstand überhaupt möglich macht, eben ein Subjekt zu bleiben und in dem Sinne eben auch eine interessante und inspirierende Beziehung zu führen, weil wir haben immer diese Verschmelzungsfantasien, ja, also vor allem das Liebesideal, das klassische, ja, heterosexuelle Liebesideal ist extrem verschmelzungsorientiert, man soll ineinander verschmelzen, also dieser Harmoniedruck, ja, der bringt vor allem eben die Frauen als Subjekte zum Verschwinden. Und dem versuche ich etwas entgegenzusetzen mit meinem Buch.
Ich will unbedingt gleich noch auf diese Unterschiede zwischen Frauen und auch Lebenswelten und Lebensentwürfen von Frauen näher eingehen. Aber ich möchte noch einmal auf diese Worte nochmal springen, die Sie gerade schon erwähnt hatten, nämlich Care-Arbeit und diese emotionale Arbeit, die natürlich Reizwörter sind für viele Feministinnen, weil damit auch so viel Ausbeutung von weiblicher Arbeitskraft und Kraftressourcen einhergeht. Sie haben das ja gerade alles schon gesagt. Diese angebliche besondere Eignung von Frauen für emotionale Belange und so weiter macht ja häufig dann eben genau diese intellektuelle Entfaltung unheimlich schwer. Dennoch, in meiner Wahrnehmung hat die Diskussion darüber aber auch dazu geführt, dass diese im Grunde positive Haltung des Füreinander-Sorgetragens so negativ konnotiert wird. Also als Weiberkram, ja. Und das habe ich aber jetzt in Ihrem Buch gelesen, ist eben eigentlich was Sie sich wünschen, dass also eine weibliche Form der Verbundenheit das eben inkludiert und eben nicht wir einfach nur dann auch zu denen werden, die mit Ellbogen für unsere Interessen kämpfen, oder?
Ja, also das Problem des sogenannten Gleichstellungsfeminismus, wie ich es jetzt mal ein bisschen zugespitzt nenne, ist ja oft, dass Frauen dann einfach in der bestehenden Ordnung so werden sollen wie Männer. Ja, mhm. Sie sollen auch genauso viel arbeiten, sie sollen Macht bekommen, viel Geld. Und das ist quasi für mich nicht zielführend, mhm. weil das die Welt, die Männer, vornehmlich Männer gestaltet haben bis zum heutigen Zeitpunkt, ist eben eine erschöpfende, ausbeuterische Welt, in der es Ungleichheit gibt, Ausbeutung, Hierarchie, die eben auch von Menschen verlangt, dass sie dauernd ihre Gefühle abspalten, dass sie stark sind. Also der Leistungsethos, wie der uns ja auch zurichtet in einer grausamen Art und Weise. Und ich denke, nein, Feminismus muss mehr. Feminismus muss, aus meiner Sicht zumindest, mehr fordern, als nur eben das Gleiche machen dürfen wie die Männer, weil sonst laufen wir Gefahr, zu den gleichen Täterinnen zu werden, was ja jetzt gerade auch reihenweise passiert.
Genau,
die
da kommen wir gleich zu.
Trump, genau. Ja, ja. Alice Weidel ist die an der Spitze der rechtsextremen Partei. Marine Le Pen und viele andere, Meloni, führen eben rechte Parteien an. Also genau das passiert dann nämlich. Frauen werden einfach dann eben genauso zu Vollstreckerinnen einer ausbeuterischen, rassistischen etc. Ordnung. Und deswegen ist meine Frage so quasi, wie kann Feminismus denn weitergehen? Also eben auch die Systemfrage stellen letztlich.
Ja, aber das ist genau das, was ich eben auch so wichtig fand an Ihrem Buch. Sie sagen als Antwort auf diese Frage, wie können wir jetzt weitergehen, sagen Sie auch, wenn ich es richtig verstanden habe, indem wir auch genau hinschauen, wo wir es nicht gut gemacht haben. Wo es auch Fehlbares gab in Frauengemeinschaften, wo eben auch Frauen Macht missbrauchen.
Ja.
Und nur wenn wir das genau anschauen, dann können wir gucken, wie wollen wir es anders haben. Das fand ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist, glaube ich, das, was wir eingangs hatten am Anfang dieses Gespräches. Ne, so wenn man so sagt, wir umarmen einfach irgendwie alle, egal, Hauptsache Frau oder nennt sich so oder möchte es, aber wie auch immer, so einfach ist es nicht. Wir müssen schon kauen, wie wollen wir es denn haben? So, wie wollen wir es haben und wie wollen wir es auch nicht haben? Und wo ist es nicht gelungen?
Ja.
Und ich meine, diese Erzählung der Stutenbissigkeit, ja, die wird ja auch häufig genau damit gefüttert, ne? Es ist eine patriarchale Erzählung, aber wie machen wir es richtig? Also, wie ist es denn in Zukunft? Was wünschen Sie sich anders als diesen Machtmissbrauch, den es auch gibt unter Frauen?
Ja, also sicher erstens mal das, was Sie schon gesagt haben, also das Plädoyer für mehr Fürsorglichkeit, Weichheit, Verletzlichkeit. Das soll natürlich nicht die Frauen wieder traditionalisieren und so eine Form von Retraditionalisierung von Frauen. Ja, ihr müsst eben, wir machen jetzt einen Feminismus, wo wir quasi diese Fürsorglichkeit embracen und Frauen quasi wiederum genau in der Rolle dann bleiben sollen, sondern es geht ja darum, anstatt wie die patriarchale Ordnung uns der anzupassen, zu fordern, dass die Männer letztlich fürsorglicher werden. Ja, also natürlich geht es nicht darum, dass Frauen jetzt speziell wieder für diese Fürsorge, Care verantwortlich sind, sondern es geht darum, dass alle Menschen mehr Zeit zur Verfügung bekommen, um Sorgearbeit leisten zu können und eben solidarisch handeln zu können. Also Verbundenheit als Prinzip für alle Menschen, natürlich nicht nur der Frauen. Aber eben, ich glaube, Frauen können auf jeden Fall einen großen Beitrag, also feministische Bewegungen können einen großen Beitrag dazu leisten, die Gesellschaft eben genau in diese Richtung zu verändern. Und dafür braucht es eben mehr als jetzt nur gleich viel Macht wie die Männer zu bekommen. Das hatten wir schon besprochen. Aber diese Frage des Scheiterns von Solidarität unter Frauen ist das ist ein wichtiges Thema in meinem Buch, weil ich eben denke, dass wir das ernst nehmen müssen. Also es gibt in der Vergangenheit und Gegenwart Scheitern der Solidarität zwischen Frauen und Flinterpersonen. Wir laufen immer Gefahr, selber wieder Macht zu reproduzieren, Rassismus zu reproduzieren. Das können wir in den Frauenbewegungen, die ich vorher schon erwähnt habe, auch sehen, wie da zum Teil auch eugenische Positionen vertreten wurden. Schon damals auch aus der deutschen Frauenbewegung sind auch einige zum Nationalsozialismus übergelaufen. Wir können das global sehen, wie eben teilweise weiße Frauen bürgerliche Frauen in der Vergangenheit globale Schwesternschaft ausgerufen haben, aber eigentlich eben vor allem sich selbst meinten und gar nicht inklusiv gedacht haben und vor allem nicht intersektional, also nicht daran gedacht haben, dass andere Frauen völlig andere Ausgangslagen und Probleme haben und ganz anders in globale Machtstrukturen eingebettet sind. Das heißt, es gibt in den feministischen Bewegungen viel Verrat und Täterschaft von Frauen, aber es gibt es auch privat. Ja, also Bell Hooks zum Beispiel, die bekannte Theoretikerin, hat ja den Satz gesagt, die lauteste patriarchale Stimme in meinem Kopf war die meiner Mutter. Also Mütter, die eigentlich dann eben auch quasi zu Vollstreckerinnen der patriarchalen Ordnung werden, von ihren Töchtern besonders viel Anpassung erwarten oder sie quasi heiratstauglich halten oder überhaupt dieses Problem, dass Frauen Mittäterinnen werden in der patriarchalen Struktur. Und das müssen wir ernst nehmen. Wir können nicht so tun, als ob das nicht stattfinden würde. Wir müssen da darüber reden. Das ist ganz, ganz wichtig, da geht es auch um das Thema der Trauerarbeit, das zu betrauern, dass die Solidarität nicht immer funktioniert und vor allem dann eben auch überhaupt, wenn wir die Spaltung und die Zerwürfnisse ernst nehmen, überhaupt in der Lage sein, dann vielleicht auch bessere Modelle von Solidarität zu entwickeln, ja.
Naja, und eben genau das, was Sie sagen. Also wenn ich innerhalb einer Bewegung, die eigentlich Solidarität und Fortschritt fordert, selber nicht Diversität aushalte,
genau,
wird's eng. Ja, das ist, genau, ist total klar.
Ja. Aber vielleicht können wir auch noch mal etwas ausführlicher über die Spaltung sprechen, weil die ja eben einerseits wahr ist. Also Frauen werden zu Konkurrentinnen untereinander in einer patriarchalen Ordnung. Und das ist eben auch etwas, was quasi dann mit ihrer minorisierten Position zu tun hat. Es gibt dann immer nur die paar wenigen guten Plätze für Frauen. Sie müssen sich dauernd mit Männern gutstellen, um gut durchzukommen. Also früher erst recht, ja. Ökonomisch waren sie oft abhängig von Männern, mussten sich damit Männern loyal sein, um gut durchzukommen. Aber auch heute, die meisten Machtpositionen sind immer noch in der Wirtschaft, in der Politik, in der Wissenschaft, in der Kultur von Männern besetzt. Das heißt, auch heute müssen Frauen eben mit sich in die Gunst der Männer stellen, von Männern gefördert und befördert werden, um überhaupt zum Beispiel Position zu bekommen. Und das macht eben dann oft, dass sie einander zu sogenannten Zicken, ich mag natürlich das Wort überhaupt nicht, dieses Zickenkrieg werden und einander eben ausstechen müssen. Und das ist einerseits wahr und andererseits aber auch nicht. Da kommen wir vielleicht doch mal drauf, weil gerade mein Buch ja zeigt, wie oft trotz dieser schlechten Bedingungen, also trotzdem, dass die Frauen so stark zu Konkurrentinnen gemacht werden, sie sich eben trotzdem immer wieder verbündet haben. Das ist das Ermutigende. Mhm, ja. Aber auch nochmal, wie stark die Idee der Spaltung uns auch kulturgeschichtlich immer wieder vermittelt wird, sodass wir gar nicht mehr dran glauben, dass wir solidarisch sein können, zeigt sich zum Beispiel auch in den Märchen. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr deutsche Analyse.
Ja, aber sehr prägend.
Genau. Also jetzt zum Beispiel die bösen Stiefmütter, die dauernd, also zum Beispiel, wer ist die Schönste im ganzen Land bei Schneewittchen, ja, wo die böse Stiefmutter ja sogar bereit ist, ihre Tochter zu vergiften.
Ist immerhin eine Stieftochter, aber macht die Sache nicht besser, ja.
Ja, um die Position der Schönsten zu bekommen. Wir haben auch Aschenputtel, wo eine Mutter ihren Töchtern Fersen und Zehen abschneidet, damit die in den Schuh passen für den Prinzen. Also auch hier eine patriarchale Vollstreckerin, diese Mutter im Kampf der Töchter um den einen Prinzen. Wir haben eine Frau Holle, die einteilt in faule und fleißige Frauen oder Mädchen. Und das fleißige Mädchen bekommt den Goldregen, wird also belohnt dafür, dass sie sich eben konform verhält. Und die andere wird bestraft. Also wir haben hier eine ganz große Geschichte von Mittäterschaft von Frauen, aber Vollstreckerinnen, Konkurrenz unter Frauen. Und das ist sehr tief eingelassen. Wir können das auch in griechischen Mythologien sehen, also in der abendländischen Kulturgeschichte.
Ja, und in der
Feindschaft.
Bibel.
In der Bibel, die Feindschaft unter Frauen ist ein Narrativ. Es gibt kaum Beispiele von gelingenden Beziehungen unter Frauen. Und das müssen wir uns einfach bewusst sein, wie sehr wir selber geprägt werden davon, dass andere Frauen irgendwie schlecht sind, dass sie uns was wegnehmen wollen, dass wir, und das zeigt sich auch in den Studien. Frauen haben sehr schlechte Meinungen voneinander. Also die Gruppe der Frauen hat, Frauen gucken insgesamt kritischer auf andere Frauen als Männer auf andere Männer. Männer haben auch Konkurrenz und Wettbewerb untereinander, aber sie haben immer noch insgesamt eine bessere und höhere Meinung von den anderen Männern. Und Frauen sind untereinander viel kritischer, viel bissiger und ja, erbarmungsloser und übernehmen eben sehr oft genau das, was das Patriarchat dauernd macht. Einteilen in gute und schlechte Frauen, in fleißige und faule, in schöne und hässliche. Und Frauen machen genau das sehr oft, dass sie andere verurteilen, in gute und schlechte Mütter einteilen, in hässliche und schöne. Und ich glaube, wir müssen an diesem eigenen sexistischen Blick aktiv arbeiten.
Liebe Hörerin, einmal kurz Werbung in eigener Sache. Im März 2025 startet unsere neue Masterclass Finanzen Premium, bitteschön. Mit renommierten Finanzexpertinnen ist es mir wirklich ein Herzensanliegen, dass wir Frauen uns in Sachen Finanzen aufschlauen. Und diese Masterclass tut genau das. Sie hilft dir, einen Überblick über deine Finanzen zu erlangen, finanzielle Ziele zu definieren, wichtig, die Rentenlücke zu berechnen, denn ja, man muss wissen, was kommt und was man tun muss, um sie zu schließen. Und du erhältst ein gutes Grundlagenwissen für Investitionen an der Börse. In den Shownotes findest du den Link zum Kurs und den Rabatt nur für Menu an mich Hörerinnen, der da lautet Menu15, aber ist wie gesagt auch nochmal zu finden in den Shownotes. Im Moment gibt es aber ohnehin den 100€ Early Bird Rabatt. Also, nur Mut, es zahlt sich aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt zurück zur Folge.
Viele fordern ja auch, wir müssen jetzt die Männer ins Boot holen, ja, beim Thema Emanzipation. Warum nicht auch mit Männern zusammentun, wenn wir von dieser Verbundenheit reden? Warum stehen Sie dieser Forderung skeptisch gegenüber? So naheliegend sie irgendwie erstmal scheint, ja, lass uns alle mitnehmen. Aber was für Gedanken gehen Ihnen da durch den Kopf?
Also ich finde es natürlich nicht falsch, wenn Männer im Boot sind und wenn wir es schaffen, sie mitzunehmen im Kampf um Befreiung und Emanzipation. Aber letztlich zeigt die Geschichte, Frauen bekommen Freiheit von anderen Frauen oder sie bekommen sie gar nicht. Also es zeigt sich eben schon, dass es die Frauen ins Boot braucht. Also je mehr Frauen und auch Flinterpersonen, queere Menschen, je mehr diese minorisierten Menschen im Boot sind, sich zusammentun, starke Bewegungen bilden oder eben auch jahrzehntelange Strukturarbeit gemeinsam leisten, oft eben über Grenzen hinweg, desto eher passiert Wandel und eben oft gegen die Männermehrheiten. Also die Erfahrung ist einfach, wir haben die Männer einfach nicht wirklich so oft gebraucht. Natürlich geht's schneller, wenn sie dabei sind und ist natürlich irgendwie insgesamt besser. Aber es ist nicht so, dass wir keine Emanzipation schaffen, wenn die Männer nicht dabei sind. Also wir haben immer wieder bewiesen, dass wir gegen große Mehrheiten trotzdem die Veränderung geschafft haben. Also Vergewaltigung in der Ehe hatten Sie vorher schon als Beispiel genannt. Zu dem Zeitpunkt, als das verboten wurde und unter Strafe gestellt wurde, war eine Mehrheit der Männer noch dagegen und befand das eigentlich für richtig, dass Frauen in einer Ehe sexuell zur Verfügung stehen sollen, auch gegen ihren Willen. Und trotzdem hat man die Veränderung, haben die Frauen diese Veränderung erkämpft, obwohl eigentlich es große Mehrheiten dagegen gab. Und das heißt, es ist oft so, dass progressive Bewegungen es schaffen, gegen sehr große Mehrheiten Veränderungen durchzubringen. Wir brauchen gar nicht so viele. Da, also
ich muss an dieser Stelle einmal jetzt noch ein anderes Buch empfehlen, wenn ich zwischendurch einmal darf. Und zwar von Heike Specht, die Ersten ihrer Art, die sich nämlich genau damit befasst,
genau,
welche Frauen eigentlich unter anderem in der Bundesrepublik die Gesetzgebung dahingehend geändert haben, dass wir diese Rechte heute haben. Und zwar gegen erhebliche Widerstände im Bundestag.
Genau.
Ja, sehr, sehr lesenswert.
Also wir können das auch in Bezug auf die Antisklaverei-Bewegung oder Bürgerrechtsbewegung in den USA zum damaligen Zeitpunkt, als das geschafft wurde, ja, die Sklaverei abzuschaffen oder Rechte für schwarze Menschen, da war eine ganz große Mehrheit der Menschen eigentlich noch dagegen, hat sich erst rückwirkend angepasst. Also erst rückwirkend haben sich die Meinungen dann verändert. Genauso ist es bei den Geschlechterthemen auch oft. Ich glaube, es gibt sogar eine Zahl dazu, dass 5% Menschen reichen, um progressiven Wandel durchzubringen.
Und da sind wir drüber. So viel sei schon mal gesagt.
Ja, genau. Und deswegen finde ich eben die Anforderung, ja, wie überzeugen wir die Männer? Ich finde das interessant. Bei fast allen meinen Lesungen ist das eine der ersten Fragen. Wie schaffen wir es, die Männer zu überzeugen und mit in den feministischen oder Gleichstellungskampf zu bringen? Ich finde das schon eine berechtigte Frage, aber erstens mal hat sie auch sowas Defizitäres. Es reicht irgendwie nicht, wenn die Frauen da sind, ja. Also immer das Beklagen auch an meinen Lesungen. Ja, wo sind denn die Männer? Warum sind keine Männer da? Als ob Frauen nicht ausreichen würden. Das hat sowas, finde ich, schon immer so ein bisschen einen komischen Geschmack, so dass ich diese Frage eben auch nicht so gern beantworte, weil ich finde, ja, aber es ist doch super, dass hier so viele Frauen sind, weil die brauchen wir für die Veränderung. Die Männer, na ja, ist schon toll, wenn sie mitmachen. Aber ehrlich gesagt, wir brauchen die nicht so, also zumindest nicht, die sind nicht der emanzipatorische Kern von Bewegungen. Es macht es leichter, wenn sie dabei sind, aber sie sind nicht entscheidend. Ist einfach so.
Sie haben ja kein Parteiprogramm geschrieben und auch keine Bedienungsanleitung. Aber dennoch, jetzt wo es politisch um so viel geht, ja, was kann denn jede von uns tun, um für einen anderen Ton und ein anderes Miteinander unter Frauen zu sorgen?
Genau, ich habe kein Programm geschrieben, aber ich glaube, insgesamt können wir alle aus den Ideen, die ich in meinem Buch entwickle, für uns selbst sehr viel herausnehmen. Also das ist zumindest so meine Hoffnung, ja, dass Menschen sich ermutigt fühlen, dann selbst in ihrem direkten nahen Umfeld im Sinne von weiblicher oder Flinterverbundenheit sich mehr einzusetzen und zu engagieren. Vielleicht auch ein bisschen anfangen, weniger streng mit Streiterinnen zu sein, sondern eben auch wieder mehr Wohlwollen aufbringen in der Zusammenarbeit mit anderen politisch aktiven Menschen. Also da habe ich
außer
schon
Alice
Gefühl,
Weidel.
Ja, nein, das ist der Gegner. Das ist ja klar.
Ja, ist mir schon klar. Das war ich.
Also da müssen wir nicht reden. Ich rede nicht über Verbundenheit mit Rechtsextremen. Ja. Da braucht es Brandmauer und klare Abgrenzung und Haltung. Das ist für euch klar. Aber eben unter den im Prinzip noch offenen, im weitesten progressiv-liberalen, linken, feministischen Kräften wieder mehr Verbündung zu ermöglichen, weil das brauchen wir wirklich gegen rechts, ja, oder gegen den reaktionären Backlash. Wir brauchen da wieder mehr Einigkeit in Bezug auf die Ziele, auf die wir uns eben einigen können. Das muss nicht alles sein, aber auf die wenigen, die wir uns einigen können, sollten wir eben dann
auch. Die grundsätzlichen, ja.
Da sollten wir versuchen, auch über die großen Streitpunkte hinweg uns wieder mehr zu verbinden. Und damit meine ich eben nicht in totaler Harmonie.
Sondern in Diversität, genau.
In Diversität und auch im Streit, weil der Streit bringt eben auch bessere Lösungen. Also wir werden die Wahrheit nur streitend finden. Aber es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie man streitet. Man muss ja dem Gegenüber nicht gleich das Existenzrecht oder das Absprechen überhaupt ein Akteur im politischen Kampf zu sein, ja. Also wir können auch höflich miteinander streiten.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns diese Sicht der Dinge nochmal darzulegen, Ihre Ideen aufzuzeigen.
Ja, gerne.
Ich glaube, nichts brauchen wir jetzt dringender als Ideen, wie wir uns verbinden können und dieses Gefühl von alleine in so einem dunklen Meer rumzuschwimmen, loszuwerden.
Ja, das ist wirklich entscheidend. Nicht alleine bleiben jetzt, ja.
Ich danke Ihnen fürs Kommen. Ich danke euch fürs Zuhören. Infos zu Franziska Schutzbach, ihren Büchern und nicht zuletzt auch natürlich, muss ich darauf hinweisen, möchte ich auch, den Angeboten der Brigitte rund um das Thema Lebensmittel findet ihr in den Shownotes. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Nächste Woche ist Diana wieder dran. Und bis dahin und auch sonst, schreibt uns gern an podcast@brigitte.de und empfehlt uns munter weiter. Hinterlasst gern nette Bewertungen, apropos Verbundenheit und Sternchen auf den Podcast-Plattformen. Vielen Dank, Frau Schutzbach.
Wiedersehen.
Tschüss.